Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen. Heute die WM-Ausgabe. Alle Infos zur Schach-WM 2024 zwischen Gukesh und Ding Liden. Wie immer vorab schon der Hinweis, ihr könnt gerne nichtsdestotrotz eure Kommentare reinhauen und Vorschläge machen für kommende Themen. Christoph, du bist nicht zu Hause, anderes Setup, ne? Ich kenne ja, ein ganz berühmter deutscher Podcast, da wird immer gefragt, wo bist du gerade? Und das ist, immer, das ist immer der gleiche Ort, aber jetzt frage ich mal, wo bist du denn gerade?
Ja, ich bin gerade hier in einem Aufnahmestudio sozusagen in Barcelona im Hauptquartier von Chessable. Ja, also da nehme ich gerade einen Kurs auf, einen, den ich nicht selbst geschrieben habe. Ich bin hier der Präsentator für ein klassisches Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, was es ist. Ja, es kommt zu Weihnachten ungefähr raus. Ja, schaut mal rein, was da so alles zu Weihnachten rauskommt. Da werde ich dann rund 20 Stunden tolle Sachen zur Schachstrategie erzählen. Ich bin auch schon fertig mit der Aufnahme. Und ja, prima. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und ja, und wenn wir nächste Woche, wenn ich wieder zurück bin, dann kann man ja die WM verfolgen, ne? Also das ist ja unser Thema heute.
Ja.
Wann geht's genau nochmal los?
Montag, 25. November bis 13. Dezember ist angesetzt. 13. Dezember allerdings Tiebreaks, falls es zu Tiebreaks kommt. Genau.
Ja, genau. Wir haben vom Format her, haben wir genau das Gleiche wie beim letzten Mal, oder? Also ich glaube, es ist exakt gleich, ne? Die gleiche Bedenkzeit, gleiche Partiezahl, also auch ein Format, was wir ja schon mehrmals als top, ne, bewertet haben.
Ich?
Ich denke, ja, ich auch. Also ich meine, ich bin ja immer ein bisschen kreativer in den Formaten, aber wenn ich sage, ich will ein klassisches Match haben, dann finde ich es so gut, ja? Also ich finde die Partieanzahl okay, ja, mit diesen 14 ist in Ordnung. Und besonders bewährt hat sich ja diese Bedenkzeitregelung, ja, wo wir kein Inkrement haben vor dem 40. Zug, nochmal richtig schön eine Zeitnotschlacht, ja. Da habe ich auch vor kurzem, erst gestern noch hier in dem Kurs drüber gesprochen, ne, Zeitnotschlacht, da habe ich eine alte Karpov-Kasparov-Partie noch ausgegraben, wo auch ohne Zeitgutschrift, ne, mit hängender Platte damals noch in der Vordigital-Ära dann gepatzt wurde. Ne. Das werden wir jetzt vielleicht auch wieder haben, ne, diese dramatischen Situationen, wo dann eine Seite nur wenige Sekunden hat. Ja. Ding hat ja im letzten Mal sogar eine Partie auf Zeit verloren, ne, das kennt man ja gar nicht mehr. Gut, er stand da auch schon nicht mehr gut, aber insofern, ne, Dramatik durch die Zeit ist garantiert, glaube ich.
Ja, konkret nochmal 14 Partien sind angesetzt, ne? Bedenkzeit, wie du sagst, 120 Minuten für 40 Züge und 30 Minuten für den Rest und 30 Sekunden Zeitgutschrift erst ab Zug 41. Das hat sich insofern bewährt, weil wir natürlich die WMs davor immer die großen Diskussionen hatten, dass es zu viele Remisen gibt und auch wenn es tatsächlich gar nicht so der Fall war, weil es waren eigentlich nur zwei WMs, wo es dieses Problem gab, dass Carlsen gegen Kajakin insbesondere und Carlsen Caruana, vielleicht noch Gelfand Anand 2012, aber das war natürlich auch so ein bisschen spielerbedingt, auch matchbedingt. Das haben sie jetzt alles verändert und ich hoffe, es wird jetzt keine Diskussion wieder geben, wie jedes Mal über den Modus, denn der Modus ist gut, 14 Partien, klassische Schach. Die großen Probleme sind ganz woanders. Vielleicht noch erstmal noch mal kurz, die spielen zu 17 Uhr Ortszeit, meine ich. Und das ist 10 Uhr mitteleuropäische Zeit. Also wir können uns auf sehr frühe Runden einstellen. 10 Uhr morgens geht's los. Das ist eine perfekte Zeit eigentlich für Europa. Bis 15 Uhr ungefähr. Was heißt 15 Uhr? Das klingt davon ab, ne, wie lange die spielen. Aber bei dem, bei der Bedenkzeit, denke ich, wird es keine 7-8 Stunden Matches geben. Das wird so 4 Stunden im Schnitt sein, kann ich mir vorstellen. Ja. Und je nachdem natürlich, wie die Spieler drauf sind. So, das erstmal zu den Modalitäten. Ja. Fetter Preisfonds, 2,5 Millionen Euro. Fetterster Preisfonds, seitdem ich Schach-WMs verfolge.
Seit langer, langer Zeit. Ne? Es gab ja so Monster-Preisfonds mal ganz früher. Ne? So 5 Millionen, ne? Gab es ja mal Karpov-Korchnoi, ja, 1978. Aber
wirklich?
Lang ins Her. Ja, da gab es so Monster-Preisfonds. Aber da hat man ja dann noch, da war man ja noch laxer damit, ne, dass irgendwelche Diktatoren da mal Geld reinballern konnten, ne. Gut, aber wollen wir nicht dann zu solchen Sachen gehen. Weil ich noch sagen wollte, du hast vollkommen recht, ich erwarte auch kein Remis-Festival, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben hier zwei Spieler, die sowieso fighten, ne, und die auch nicht irgendwie so glatt spielen. Ne? Es gibt ja immer so Matchups, dass man eben Gelfand Arnold nochmal in den Ring geworfen, ne? Von 2012. Ne? Manchmal gibt es so Matchups, wo du schon so denkst, das ist so mehr so ein, ne, Abtasten und viel Remis und so. Und das glaube ich hier auch wirklich eher nicht. Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird viel Variation auch in den Eröffnungen geben, erwarte ich zumindest. Ja, weil beide, also Ding ist weniger flexibel, denke ich, aber ein paar Überraschungen wird er auch machen müssen. Und Gokesh spielt ja so mehr oder weniger alles, ne? Hat seine Präferenzen, aber der kann zum Beispiel mit Weiß ja jeden Zug spielen, ja. Und da es wird viel, denke ich, viel Variation drin sein. Und auch nicht so, was ich manchmal ein bisschen öd finde, ne, wenn man dann so hat, eine Seite hat dann Weiß und spielt dann immer wieder, ne, Spanisch mit D3, ne, fünfmal oder so. Sondern ich glaube, da wird eher so ein bisschen mal rumprobiert werden. Und ja, also das finde ich mal gut, wenn da ein bisschen Variation drin ist. Ja.
Okay. Wirst du es denn intensiv verfolgen, bevor wir gleich eigentlich zur wichtigsten Frage kommen vielleicht?
Ja, intensiv. Ich muss mal gucken. Ganz, ganz persönlich, die nächste Woche ist für mich ein bisschen stressig, weil da wird einiges bei mir zu Hause sein, so Handwerker und so, da werde ich nicht sitzen können, ne, so und immer nur gucken. Aber natürlich, die Zeit ist natürlich europafreundlich, ne? Also man kann ein bisschen reingucken. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schaffe, viel live zu gucken, vielleicht mal gelegentlich. Es hängt für mich auch mal ein bisschen davon ab, wie das Match so läuft, ne? Also an dem letzten Match, also Ding gegen Nepo, war ich ehrlich gesagt im Vorhinein überhaupt nicht interessiert, weil zu viele Faktoren für mich da einfach negativ waren. Ich war der Meinung, die gehören beide nicht dahin und so, aber okay, brauchen wir nicht wieder hin. Aber dann waren die Partien ja hochunterhaltsam, ne? Die haben ja gegenseitig, ne, immer so Schläge verteilt, ne? Sieg für den, Sieg für den anderen. Und dann war ich doch drin, ne? Und hab's mir dann angeguckt. Mhm. Und ich denke mal, hier ist so ein bisschen so ähnlich, ne? Du wirst gleich darauf kommen, ja, wir haben ja wohl hier die Situation, wo es einen klaren Favoriten gibt. Und es kann ja durchaus sein, dass es ein einseitiges Match wird. Aber wenn nicht, ne, und es doch irgendwie spannend ist, ja, dann werde ich auch noch mal intensiver reingucken, ne? Also, ja, ich denke, wir werden über die Prognose reden, ne? Was wir uns vorstellen bei dem Match. Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich die gleiche Prognose, oder? Wie sieht's bei dir aus? Leg mal los.
Ja, kommen wir direkt zur wichtigsten Sache, ne? Also, ich erwarte rein sportlich betrachtet eine Demontage. Gukisch, klarer Favorit. Ich glaube nicht, dass Ding Liren auch nur ansatzweise seine psychischen Probleme in den Griff hat. Inzwischen, es gibt ja auch reihenweise Interviews in den letzten Monaten, die veröffentlicht wurden, auch mit ihm, wo er sich auch alles andere als selbstbewusst äußert. Wir wissen natürlich um seine Probleme in den letzten 2 Jahren nach dem Gewinn der WM gegen Nepomniachtchi 2023, ist er einfach nicht mehr der Alte und ist natürlich auch in der Weltrangliste weit zurückgerutscht auf Platz 25, glaube ich, aktuell. Das ist natürlich eines Weltmeisters, nee, jetzt aktuell ist er sogar 22, Live-Chess-Ratings. Das ist eines Weltmeisters natürlich unwürdig, kann man ja noch sagen. Seine Elo-Zahl mit 2,728 ist die niedrigste seit vielen, vielen Jahren. Und Gukesh ist natürlich im Gegensatz dazu natürlich on the rise, Nummer 5 der Weltrangliste, einer der jungen Inder, die für Furore sorgen und natürlich voll im Saft stehen. Er wird sehr viele Helfer dabei haben und die sind natürlich darauf eingestellt, dass Ding nicht in bester Verfassung ist. Und das ist so ein bisschen wie der Wolf, der mit dem Lämmchen so ein bisschen rumspielen wird, ungefähr stelle ich es mir vor, und ihn zerfleischen wird am Ende. Ich kann mir gut vorstellen, dass die WM nicht über die volle Distanz gehen wird. Bei 14 Partien braucht man 7,5 Punkte. Das heißt, Minimum 8 Partien müssen gespielt werden. Es kann gut sein, dass das Ding nach 10, 11, 12 Runden gelaufen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es über die volle Distanz geht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ding an seine beste Form herankommt. Warum auch plötzlich jetzt, nachdem er jetzt 1,5 Jahre nach der WM kein einziges Anzeichen hatte, bei allen Turnieren, an denen er gespielt hat, dass er an seine alte Form anknüpfen kann, vor allen Dingen psychisch nicht.
Ja, wir haben ja gesehen, das letzte große Turnier war ja die Olympiade. Und da war ja der Kontrast, ja, beider Spieler unglaublich. Ne? Gukesh hat die Goldmedaille an Brett 1 gewonnen, ne, und sein Team ja zum Olympiasieger gemacht, erstmals, ne, Indien hat Doppelgold sogar gewonnen. Und ja, Ding hat, wenn ich mich nicht vertue, keine Partie gewonnen, ne, für China, oder? Ich glaube, ein paar Remis und eine verloren, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ich gucke nochmal nach.
Es war also schlecht war es auf jeden Fall. Und ich meine, es war sogar ohne Sieg. Er hat, glaube ich, eine verloren, bin mir nicht sicher.
Tatsächlich, er hat 3,5 aus 8 geholt, eine verloren.
7 ja, Remis. Ne?
Und er wurde dann auch nicht mehr so viel. Ja, er wurde schon eingesetzt am Ende, aber er hat halt. Er spielt die ganze Zeit bei allen Turnieren, wo er spielt. Dieses Jahr hat er immer auf Nicht-Verlieren-Strategie gespielt. Ne? Hauptsache nicht verlieren. Ja. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? So kannst du natürlich nicht Weltmeister bleiben, das ist ja klar. Und Gukic wird das natürlich nicht interessieren, ob Ding jetzt Remis machen möchte. Das wird er auch forcieren möchte. Er wird natürlich immer ausweichen. Er wird über die volle Distanz gehen. Er wird ihn da sitzen lassen, über Stunden, über Stunden, über Stunden. Und warten, bis eigentlich Ding auch immer seinen Fehler begehen wird. Ne? Er wird ihn allein schon über die Zeit wird er ihn unter Druck setzen.
Ja, ich sehe eigentlich die einzige kleine Chance für den amtierenden Weltmeister irgendwie, also früh mal eine Partie gewinnen, ja. Also irgendwie, kann ja passieren, ist ja nicht unmöglich.
Ja, ne? Irgendwie gewinnt man nicht gegen Gukic, das ist Quatsch.
Nein, das ist nicht Quatsch. Du kannst immer mal eine Partie gewinnen. Zum Beispiel, dass eine Vorbereitung mal gut läuft oder so. Das kann durchaus ja mal sein, ne? Also ich bin bei dir, ne? Für mich ist Gukic auch also haushoher Favorit. Also ich würde sowas sagen wie 80-20, 90-10. Also das ist für mich die klarste Favoritenrolle, die ich an die ich mich erinnern kann in einer Weltmeisterschaft. Und okay, ja, aber es kann trotzdem, also ich sag nur, ne, die einzige Chance. Weil normal, es gibt auch andere Sachen, ne? Kajakin hat auch keine Chance gegen Karlsen normalerweise. Und er hat es irgendwie hingekriegt, ne? Mit seiner Mauertaktik, ne? Magnus hat die Nerven verloren, whatever. Ne? Also ich kann dir nur mir vorstellen, irgendwie so ein Lucky Punch, ne? Den gewinnt mal eine und kriegt vielleicht so ein, ne? Aber okay, ich sehe es auch nicht, ne? Aber das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, so am Anfang, ne? Dass es irgendwie gut anfängt. Ja, gut, es ist schade, ne? Dass es diese Vorzeichen gibt, aber. Es ist eben so, ne? Also, ja.
Es ist insbesondere schade, weil das eigentlich die WM ist, von allen WMs, die ich jetzt seit ungefähr knapp 20 Jahren verfolge, wo ein richtig fetter Sponsor am Start ist mit Google. Fetter Preisfonds. Es ist ein toller Spielort mit Singapur.
Ja.
Ganz toller Spielort, ja. Gerade auch ein Land, wo natürlich auch sehr viele finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und natürlich auch ein Land, wo man sagen kann, hier können wir Schach natürlich supporten. Ne? Das ist jetzt kein Schachland, Singapur, aber es gibt Leute dort, die natürlich auch Schach nach vorne bringen möchten, unter anderem mit dem einzigen Großmeister, ich glaube nicht, Kevin Go oder wie der heißt, der das Ganze natürlich mitorganisiert. Und das heißt, es sind viele Voraussetzungen erfüllt, um eine fantastische WM zu haben, wie wir sie lange nicht mehr hatten eigentlich. Und es ist auch sehr viel los gerade dort, ne? Also super viele Teams sind dort, ne? Es gibt auch gerade eine Aktion, die gerade läuft, über die wir gleich auch sprechen können, vielleicht eine Freestyle Chess. Carlsen und Caruana sind ja gerade da. Und es ist halt wirklich sehr viel los, um das Ganze, um dieses Feeling zu transportieren, was eine WM beim Schach immer hat halt, ne? Aber die sportlichen Voraussetzungen dagegen sind die schlechtesten, die man sich überhaupt vorstellen kann seit Ewigkeiten. Ne? Und stellt sich auch überhaupt die Frage, ob das sportlich. Also ich würde mich freuen, und wenn Ding wirklich zu seiner Form findet, aus irgendeinem Grund jetzt plötzlich wieder gut spielt, würde ich mich freuen. Ich lasse mich
auch, ja, ganz klar.
Jeder, ne? Jeder fühlt mit ihm, aber es ist äußerst unwahrscheinlich und dementsprechend sehr, sehr zwiespältige Veranstaltung im Voraus. Ne? Aber es kann natürlich dann zu großen Überraschungen kommen.
Ja, gut, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen dadurch, dass man dieses Matchformat hat, es sind ja eben nur zwei Spieler, wenn jetzt einer der beiden in dem Fall jetzt durch seine psychische Verfassung so ein extremes Handicap hat, dann ist das natürlich extrem fühlbar, ne, in einem Match, weil es ist ja nun mal die Hälfte der Teilnehmer, ne? Wenn du jetzt hier ein Riesenturnier hättest und irgendjemand ist außer Form, das fällt dann nicht so auf, ne? Und hier ist es eben so, wenn das jetzt so sein sollte, ne, dann hast du natürlich ein extremes Gefälle, ne? Und das kann sich natürlich auch ein Stück weit verselbstständigen, ne? Stell dir mal vor, der Gukic führt 3-0, ne? Was ist das für ein Match, ne? Also, könnte natürlich passieren, ne? Und dann sitzen da alle und denken sich, okay, das Ding ist ja eigentlich vorbei, ne? Und dann möchte eigentlich, dann möchte eigentlich aufgeben, ne? Wenn du Ding die Rennen bist, weil du ja sowieso hier nur noch irgendwie rumvegetierst, ne? Aber das ist auch keine Art, ne? Das geht vermutlich formal gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie da die Regeln sind. Muss wahrscheinlich bis wirklich durchspielen, ja?
Außer Krankheitsfall oder so, ne?
Ja, gut, den Krankheitsfall, den gibt's ja im Prinzip im Vorfeld schon, ne? Aber er spielt ja trotzdem, ne, sozusagen. Gut, okay, das haben wir schon mal diskutiert, ne? Ob er da überhaupt,
mitspielen sollte, ja.
Spielen sollte, ne? Aber okay, es er spielt's und dann muss man halt sehen, was jetzt passiert. Hast du mal geguckt, wie die Teams aussehen? Ich glaube, es gibt ein paar Informationen. Also ich hatte
gar
jetzt
nichts
nur
bisher.
Ich hatte jetzt heute nur mal so ein bisschen auf Twitter geguckt. Es ist nur bekannt, dass bei Ding wieder Richie Rapport dabei ist, wie schon bei dem Match gegen Nepo. Das hatte ich wohl gelesen.
Okay.
Und dass Weiji dabei ist, auch jetzt nicht so überraschend, ne, der im Moment dann, der ist Nummer 1 von China, glaube ich, dann mittlerweile, ne, müsste eigentlich. Also, dass er den bei hat, finde ich auch sehr logisch, ne, dass man sich da noch mal jemanden aus dem eigenen Land dazu holt. Ja, ich vermute, im Hintergrund sind immer noch einige andere, ja, klar, aber die wissen wir jetzt nicht. Im Falle von Gukesh ist natürlich klar, dass Gajewski da den Hut auf hat, ne, das ist ja sein Cheftrainer. Also Riesen-Opening-Experte vom alten Arnand-Team, ne? Das ist ja der frühere Arnand-Trainer. Ne? Und ja, das ist klar. Und dann wird noch einiges dazu sein. Aber wer das dann immer wieder ist, ja, das weiß wieder keiner. Am Ende sitzt da wieder Gusti in irgendeinem Hotelzimmer. Aber
der ist in Deutschland. Nee, der ist ganz normal in Deutschland.
Der ist nicht dabei, ja. Aber
gut, erzähl mal ein bisschen weiter, ich muss mal wieder zur Tür.
Okay. Ja, ja. Das ist immer eine große Spekulation, ne? Wer dann irgendwie Sekundant ist, ja, weil manchmal kann man anhand der Personalien so eine Indikation bekommen, welche Öffnungen gespielt werden, ob da vielleicht irgendwie was Überraschendes passiert. Deswegen weiß man oft auch gar nicht, wer Sekundant ist. Ne? Also da wird immer einiges so unter der Decke gehalten. Ja? Es war zum Beispiel bei den Carlsen-Matches sehr üblich, dass die Sekundanten von Magnus gar nicht vor Ort waren, damit man die gar nicht sehen kann, sondern die waren dann an einem ganz anderen Ort, ne? Zum Beispiel in Thailand, ne, für ein Match und haben dann da immer gearbeitet, ne? Da war eine andere Zeitzone, da hat das perfekt gepasst. Ja? Also es kann durchaus sein, dass hier einige Helfer dabei sind, die wir gar nicht kennen. Das wird dann hinterher dann dann veröffentlicht oder wird dann irgendwie durchsickern. Ist natürlich so, dass beide aus totalen Schachnationen kommen. Und gerade jetzt in Indien, ne, die haben ja endlos Ressourcen, ne. Es kann durchaus auch sein, dass einer von den jungen Konkurrenten von Gukesh noch dabei ist. Es ist ja so, dass die jetzt nicht irgendwie verfeindet sind, ne. Also das kann durchaus sein, dass da auch jemand noch im Camp dabei ist. Ja, das werden wir dann sehen, ne. Die werden mit Sicherheit dieses Match extremst ernst nehmen. Da wird keiner auf die Idee kommen, weil der Gegner außer Form ist, dass das irgendwie hier so ein Spaziergang sein wird. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Dazu sind die viel zu professionell.
Ja, aber gleichzeitig wissen die natürlich um die Situation und werden die natürlich versuchen auszunutzen. Und da steckt natürlich auch eine Menge Power hinter, ne, hinter Indien. Und die wissen natürlich, was das historisch bedeutet für sie. Das ist halt völlig egal. Gukesh kann zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten werden mit 18 Jahren. Und natürlich wollen sie diese Chance nutzen. Und die Chancen stehen prächtig. Indien hat ja sowieso viel erreicht. Es ist Schachland Nummer 1 aktuell, Olympiade gewonnen, sehr viele junge Inder vorne in der Weltspitze dabei, gleich 6, irgendwie über 2700 aktuell. Und die Wachablösung hat stattgefunden. Vishy Anand ist nicht mehr der beste indische Großmeister. Beste Spiel natürlich immer noch die Legende schlechthin, aber jetzt kommt die nächste Generation und natürlich ist das Schach in Indien natürlich sowas wie Volkssport, ne? Dementsprechend werden die natürlich dran gehen. Ja.
Gukesh ist ja noch nicht mal indische Nummer 1, ne? Lustigerweise.
Aber
aktuell okay,
das
ist so knapp alles, da sind ja alles nur mal plus minus ein paar Punkte, ne? Da geht das hin und her, ja. Wenn er das Match gewinnen sollte und den Weltmeistertitel gewinnt, da kann ihm das auch egal sein, ja. Vielleicht hat er noch ein paar Punkte dann dazu gekriegt, ja, aber das ist wirklich nicht der Punkt, ja.
Ja.
Weil das ist ja nun immer die Chance, sich unsterblich zu machen, ne? In diese Ahnenreihe zu kommen. Na, das ist schon das absolute Highlight. Ne? Da geht es nicht um 5 Elo-Punkte.
Ja.
Ja. Und ja, klar, das ist ein Rekord, ne? Stimmt, der ist 18, ne?
Der ist 18, ja.
Ja, genau. Er wäre mit 18 Weltmeister. Das wäre in der Tat Rekord. Also man könnte jetzt noch, wenn man jetzt, da kann man jetzt spitzfindig sein, ne? Wenn man jetzt irgendwie die K.O.-Weltmeister der viele zählen würde, dann wäre Ponomariov noch jünger gewesen, glaube ich.
Ja, die zählt aber ja kein ernstzunehmender Schachspieler.
Ja, kommt drauf an. Ja, ich finde Orgard ernst zu nehmen. In dem Punkt nicht so unbedingt. Da habe ich auch eine andere Meinung, aber der zählt die irgendwie. Aber egal.
Wer? Also,
Jakob Orgard. Der zählt die.
Ja, ja.
Ja, ja. Ne? Egal. Aber ansonsten ist er der Jüngste, ne? Sonst war das Tal, glaube ich, ne?
Kasparov?
Oder Kasparov hat der Tal damals, der war etwas jünger, ne? Das war eine knappe Sache.
Kasparov war mit 19, oder?
Nee, nee.
21?
Ja, Kasparov müsste 21 gewesen sein oder 22. Also der ist ja gegangen 63 und hat den Titel 85 gewonnen. Also, und ich meine, das war eher in der zweiten Jahreshälfte. Gut, ist jetzt nicht so relevant, ne? Aber Gukic wäre in der Tat der Rekordhalter, ne? Mit 18 Jahren, das ist natürlich schon ein Hammer, ne? Mhm. Aber gut, wenn du so ein fantastisches Kandidatenturnier spielst, ne? Das ist ja nach wie vor ja.
Tal war deutlich später.
Ja, wirklich?
24.
Okay. Ja, dann hat Kasparov den auf jeden Fall abgelöst, ne? Und gut, Magnus hätte eine sehr gute Chance gehabt, aber der hat sich ja entschieden, damals den einen Zyklus auszulassen, ne? Sonst hätte er es vielleicht auch schon ein bisschen früher geschafft, aber gut. Ist eben so.
Mhm.
Ja, ist schon ausgelost, wer mit Weiß anfängt. Nein, ich habe das noch nicht
kurz vorher gemacht.
Wird ganz vorher, kurz vorher gemacht, ne? Mhm. Gut, es ist jetzt bei den letzten Malen auch nicht mehr so super relevant, weil in der Mitte des Matches ja dieser Farbwechsel stattfindet. Sonst fand ich immer schon, dass es eine kleine Relevanz hatte, ne? Wer mit welcher Farbe anfängt. Gut, das sehen wir. Hast du eine spezielle Erwartung, was in den Eröffnungen passiert?
Nein, gar nicht. Ich bin jetzt auch bei den beiden noch nicht so, die sind ja nicht sehr besonders eingegrenzt, gerade Gukic nicht, deswegen erwarte ich da nicht besonders viel. Ich erwarte wenig E4, gerade Gukic spielt ja eigentlich weniger E4, Ding auch, deswegen erstens E4 werden wir wohl weniger sehen. Dementsprechend erstens D4, Springer F3 kann ich mir vorstellen. Aber da habe ich jetzt keine große Erwartung, was das betrifft. Bin ich mal gespannt. Also ich kann mir bei Ding vorstellen, dass er versuchen wird, natürlich wenig zu variieren, um ganz fest und eingegrenzt in seinem Repertoire zu sein, um möglichst wenig Risiko zu gehen. Ich kann mir vorstellen, die Strategie von der Chinesen wird eher so sein, versuchen, so gut es geht, die Mauer zu halten und nicht zu verlieren. Also ich wüsste nicht, warum er die Strategie ändern soll. Und auf E4 funktioniert das natürlich viel, viel einfacher, ne, mit seinem Spanisch oder Russisch. Aber auf D4 ist es halt schon ein bisschen schwieriger, ne? Weil natürlich viel mehr Variation drin ist, viel weniger forcierte Varianten. Dementsprechend weiß ich es nicht. Ich habe auch nicht so den, also es gibt bei anderen Spielern, da weiß ich ganz genau, die assoziiere ich direkt mit bestimmten Eröffnungen. Bei den beiden, muss ich sagen, fällt es mir ein bisschen schwieriger, sie mit bestimmten Eröffnungen zu assoziieren. Ding weniger, bei Gukic ist halt wirklich schwierig, weil wie alle Inder, diese jungen Spieler, der spielt alles. Und dementsprechend ist, man kann nicht sagen, das ist das Repertoire von Gukic oder so. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Kaum.
Ja.
Na?
Ja, das stimmt. Also gut, manchmal sieht man, dass wenn die dann in Matches gehen, weil das muss man sehen, das ist schon, das ist ein Faktor, der doch für Ding spricht, ne? Der hat ein WM-Match schon mal gespielt, ne? Und auch irgendwie aus dem Feuer gerissen, ne? Was jetzt halt sehr kritisch war, dieses Match. War knapp, ne? Mit Tiebreak, der lag zurück und so weiter. Gukic hat ja noch nicht so ein Match gespielt, ne? Der wirkt zwar wie eine extrem coole Socke, ne? Also sehr, sehr, ja, beherrscht, sehr, sehr erwachsen, ne? Für einen 18-Jährigen, muss man schon sagen. Aber trotzdem, du musst erstmal mit der Match-Situation klarkommen. Und so ein Match ist natürlich ein bisschen anders, ne? Als ein Turnier. Ja, in einem Turnier, da gibt's ja so Erwägungen, ne? Gegen wen spiele ich auf Gewinn, wo ich mal ein bisschen Risiko nehme. Das hat er zum Beispiel fantastisch hingekriegt bei dem Kandidatenturnier, ne? Wo der dann, ne, so mal auf Ansage so Abasov schlägt. Okay, er ist ein Favorit, aber muss er erstmal machen, ne? Mit Schwarz. Sowas hat er also super hingekriegt. Und die Skills in so einem Match sind ja immer noch ein bisschen anders, ne? Da muss etwas stabiler sein und halt gucken, dass du für die Anzahl der Partien auch Ideen hast, ne? Immer eben gegen, ne, denselben Gegner, ja? Und das ist schon ganz interessant zu sehen. Also ich erwarte auch nicht so viel E4, am ehesten nochmal von Gukic, weil es ist vielleicht möglich, dass er irgendwie mal so einzelne Tests macht, sozusagen, ja, dass er sagt, okay, erwartet E5 von Ding, das ist ziemlich klar. Und wenn man da irgendwo mal so eine Idee hat, so eine Idee, ne, das kann ich mir gut vorstellen, dass das mal kommt, weil dann auch so ein Ding, ne, da mehr noch mit rechnen muss, ne, also dass man einmal so einen Testballon, ne, da abschießt und guckt, ne, das kann durchaus mal sein. Ein Ding hat ja bei dem Match gegen Nepo auch ein paar Sachen gespielt, die er sonst nie gespielt hat, ne, Französisch einmal kam da. Ne, da hat man gedacht, das kriegt man im WM-Match nie wieder zu sehen. Und es kam dann und er ist damit sogar ganz gut gefahren. Also ein paar Überraschungen, glaube ich, werden von beiden Seiten mal kommen. Ne? Gut, ich bin ja also Opening-Nerd, ne, sozusagen. Bin da immer interessiert dran, mit welchen Ideen da so gearbeitet wird. Manche sind ja dann auch verrückt, ja. Wir erinnern uns an so komische Sachen wie H3, ne, mal irgendwann früh in dem Match, ne, von irgendwie Ding gegen Nepo, wo er dann da so untergegangen ist. Ne? Also mal gucken, vielleicht kriegen wir ein paar frühe.
Ja, aber das ist alles innerhalb eines logischen Rahmens. Damen-Gambit so, wo nicht viel los ist, H3 zu spielen. Ja, gut. Schwarz spielt auch A6, H6 aufbauten ständig in den letzten Jahren im Damen-Gambit. Mhm. Da ist ja irgendwie zwischen alles, kann man spielen.
Man kann spielen, kann man wirklich alles, ne? Ja. Also das ist in der Tat so, ja.
Das sind auch in der Regel keine Eröffnungsideen, die irgendwie revolutionär sind oder so wie in den 80er, 90er, dann packte Kasparov eine Neuerung aus und dann war die ganze Variante kaputt und hat da den Gegner einfach zerstört mit einem super Zug im Mittelspiel, weil natürlich gab es keine Engines. Das heutzutage kannst du das eigentlich kaum noch bringen und die Spieler reagieren eigentlich auch relativ souverän auf solche Situationen inzwischen und es ist, brennt dann nicht irgendwie. Es ist nicht unbedingt ein psychologischer Vorteil unbedingt. Es muss schon wirklich oder Nachteil, wenn man in eine Situation gerät, die irgendwie neu ist oder wo der Gegner was ja komplett neu gibt's ja sowieso nicht. Weil die gerade die ganzen Inder, die spielen ja ständig Schach, auch Online-Schach, und die werden ständig konfrontiert mit neuen Situationen. Die haben alle schon gesehen, die haben so eine extreme Spielstärke und rechnen auch so gut, dass sie natürlich auch auf neue Situationen am Brett eigentlich adäquat reagieren können. Also diese, ich für meinen Teil, klar, Sekundanten, alles schön und gut, die ganze Arbeit, die da reingesteckt wird, aber ich würde sie nicht überbewerten. Im Vergleich zu früher, wo wirklich, vor 20, 30 Jahren, wo wirklich Eröffnungen noch wirklich einen riesen Unterschied gemacht haben in der Vorbereitung. Kramnik, Kasparov 2000. Auch Kasparov natürlich, der galt ja nicht nur als bester Spieler, weil er ein super Spieler war, sondern weil er einfach in den Eröffnungen ständig irgendwelche taktischen Sachen ausgepackt hat. In irgendwelchen Stellungen, wo du heute natürlich die Stockfisch anmachst, der zeigt das sofort und der hat das damals selbst gefunden. Ja, und die Leute am Brett natürlich komplett überfordert dann mit so einer extrem taktischen Geschichte dann halt. Ne? Mhm. Heutzutage ist es ja alles so ein bisschen auch, wenn man taktisch vorgeht in der Eröffnung, irgendwas machen will, dann muss man ein Risiko gehen. Irgend so eine komische Variante wie im Spanier wählen, so mit F5 die Geschichten, prangeinander beim Kandidatenturnier, was eigentlich schlecht ist, aber für eine Partie natürlich wirkt, ne, wo der Gegner dann total überrascht ist. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der Gegner. Vidit, genau. Mhm. Wo dann halt total der scharfe Kampf entbrennt, aber das ist natürlich mega Risiko. Sowas hätte Kasparov niemals gespielt früher. Ne? War immer im Rahmen der des objektiven guten Zuges halt, ne? Was er da ausgepackt hat immer. Ne? War eine wirklich starke Neuerung, objektiv stark. Das ist heutzutage kaum noch möglich. Es sind hier und da kleine Ideen, die mal wieder neu probiert werden, um was Neues herzustellen, zu kreieren. Aber die Spieler sind ja im Moment wirklich rund um die Uhr am Spielen, auch online. Die kennen das. Dementsprechend, ja, finde ich Öffnungsvorbereitung, ja, super interessant. Mal schauen, was sie spielen. Immer interessant. Aber nicht kriegsentscheidend aus meiner Sicht.
Nee, das ist natürlich auch ein bisschen so, dass es ist so ein bisschen wie ein Rüstungswettlauf, ne? Also die sind alle extrem gut vorbereitet und es kommt nicht vor, dass dann eine Seite plötzlich ein Riesenloch, ne, beim Gegner findet. Also das existiert einfach nicht mehr. Dazu ist auch einfach so der, wie soll man es sagen, so die Kampffläche ist viel zu verengt heute, ne? Also früher war mehr möglich vielleicht auch, ne, weil alles noch nicht so ausgelutscht und auserforscht war. Und heute weißt du ja, wenn du mit Schwarz spielst, du weißt ja, was ausgleicht, ne? Und da spielen die dann meistens auch. Interessantere Frage ist dann manchmal, deswegen sind oft auch diese ungleich besetzten Turniere interessant. Ne, du hast mal so eine Situation, der Schwarzspieler will gewinnen gegen jemanden, der vielleicht 150 Punkte schlechter ist. Was macht denn der dann? Ne? Also, wie er Remis macht, das weiß er im Schlaf, ne, sag ich mal. Aber wie kriege ich denn, ne? Und dann kommen so Klamotten wie irgendwie, ne, verzögertes Jenisch-Gambit oder so, wo du denkst, was zur Hölle ist das denn, ne? Also, und okay, sowas auf dem Niveau in einem Match, also wenn sowas in der Art mal kommt, da falle ich um. Also,
nee, mit Sicherheit.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das habe ich beim Kandidatenturnier auch schon für nicht möglich gehalten, ne? Also, tja, was ist das denn, ne? Erst gedacht, muss ein Fehler sein, ne? Nee, war aber nicht. Gut, also so ein Risiko. Also das kann höchstens mal sein, wenn jetzt irgendwie, ne, jemand liegt massiv zurück und muss irgendwie richtig Risiko gehen. Ne? So versucht da irgendwie noch mal was. Aber das geht meistens da hinten los. Ne? Also dazu sind die dann doch irgendwie zu gut, ne? Dass man da so irgendwie so ganz extreme Risiken irgendwie bringt und die durchgehen. Ne? Das ist in der Tat eher unwahrscheinlich. Was mich noch interessieren würde, wer macht den Kommentar vor Ort? Weißt du das zufälligerweise? Das finde ich aber eine ganz interessante Frage.
Maurice Ashley auf jeden Fall.
Aha, okay.
Ich glaube, Tanja Sattstift ist auch am Start.
Ah, okay. Also die machen dann, also dass sie die indische Karte wird dann gespielt. Ja, gut, aus China werden sie niemanden haben. Okay, das macht ja irgendwie, ist ja irgendwie sinnvoll. Ne? Ich hatte nur gesehen, dass also alle möglichen Leute unterwegs sind nach Singapur. Ne? Irgendwie Danny Rensch hat irgendwas geschrieben. Der wird dann auch da sein. Ja, gut, muss er ja auch irgendwie, um da chess.com zu vertreten. Ne? Ja, na gut. Ich meine, ich finde immer so ein Kommentatorenteam ist auch immer wirklich ein wichtiger Faktor, ob ich jetzt so eine Übertragung gucke oder nicht. Ne? Es gibt da so manche, die dann schon wirklich herausragend gut sind. Ja. Machst du eigentlich irgendwas live? Von der Zeit her würde das ja funktionieren.
Nein.
Ne?
Machst nein, du nicht? Nein. Ich mache gar nichts, außer jeden Tag ein Recap, mein Analysevideo zur Partie. Also weil live werde ich das nicht kommentieren. Höchstens spontan, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert. Genau, also wer jetzt sonst kommentiert, Englisch, Deutsch, weiß ich gar nicht. Mit Sicherheit wird es auf chess.com auch eine deutsche Übertragung geben, vermute ich mal, aber ich weiß jetzt nicht, wer. Würde mich wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Ja, Danny Ranch und die ganzen Leute waren ja schon da, weil natürlich auch schon was vorher statt war. Wir können jetzt im Prinzip mit der Vorschau für die WM abschließen, aber es war jetzt 2 Tage vorher noch eine PR-Aktion. Nämlich.
Weißt du, was wir machen? Pass auf, falls jetzt aus irgendwelchen Gründen, auch wenn wir das nicht glauben, ne, ein Tiebreak stattfindet, dann müssen wir dann glatzenmäßig live kommentieren.
Ja, das können wir machen.
Das machen wir, oder?
13. Also, Dezember.
Ja. Ja, ich meine, gut, auch wenn wir nicht dran glauben, aber das wäre doch cool.
Das wäre cool. 13. Dezember, Freitag, würde passen. Stimmt. Also die 1% Wahrscheinlichkeit, dass das passiert.
Ja, dann, gut, ja, das ist dann eine Wette, ne? Da kann man ja wetten drauf. Ne? Wir wetten, dass ein Tiebreak passiert. Oh Gott, nee, das glaube ich aber nicht. Das ist eher sowieso unwahrscheinlich, aber dass das passiert diesmal. Ja, ich würde das Ding wirklich wünschen, ne, weil er ist ja wirklich so ein netter Kerl, ne? Aber man glaubt es nicht. So, aber du wolltest sagen, es gab noch diese Freestyle-Geschichte, ne, die gerade läuft, aber heute die erste Partie, glaube ich, ne? Kann das sein?
Genau, heute war die erste Partie. Gestern war noch ein Showmatch, Hand and Brain. Die haben das Hand and Head gesagt. Keine Ahnung, warum die das umbenannt haben in Head and Hand. Voll schlecht. Vor allen Dingen lässt das kaum aussprechen. Hand and Hand, Head hört sich fast gleich an. Hand und Hand. Brain ist perfekt eigentlich, Hand and Brain, aber natürlich. Naja, ich kann mir schon vorstellen, aus welcher Ecke das kommt und mit dem Willen immer alles umzubenennen und ein neues Label zu verpassen, aber in dem Fall ein Griff ins Klo. Gestern gab es diesen Showmatch und heute war die erste Partie Freestyle Chess, Carlsen gegen Caruana. Freestyle Chess hat auch den Plan für nächstes Jahr bekannt gegeben. Ne? 5 Turniere werden stattfinden. Ne? Nicht nur Weißenhaus, sondern auch New York, Paris. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Neu-Delhi und einmal Cape Town, Südafrika, also 5 Spielorte, das ist natürlich schon ziemlich cool. Da scheint es weiterzugehen, ne? Na, Freestyle Chess, also für die, die nicht wissen, was wir meinen, das ist natürlich Chess 960, wurde auch umbenannt in Freestyle Chess, eigenes Label, und das ist natürlich auch Hauptorganisator ist Jan-Henrik Büttner mit Weißenhaus und ja, PR-Aktion direkt vor der WM in Singapur, Freestyle Chess, ne? Was hältst du davon, ne? Carlsen gegen Caruana, direkt davor, ein paar Tage.
Ja, okay, gibt verschiedene, also sportlich finde ich es, ich habe ja schon mal gesagt, mich interessiert das nicht. Ich finde, das ist halt, ich habe es ja mal Garbage Chess tituliert als alternativen Namen. Ich finde es uninteressant, mich interessiert das nicht, ist einfach unästhetischer Quatsch. Sie können es gerne machen und da viel Geld versenken, aber für mich ist es jetzt egal. Man kann, interessant finde ich, so das direkt vor der WM zu machen irgendwie, ne? Also das ist so, weiß nicht, so, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Also mit FIDE hat es ja gar nichts zu tun, ne? Die haben einfach jetzt nur diesen Ort ausgesucht, ne, direkt davor und die Zeit direkt davor. Und es ist ja deren private Geschichte im Prinzip, ne? Also, und das finde ich schon irgendwie ganz lustig. Ne? Versuchst so ein bisschen denen die Show zu stehlen oder wie soll man das interpretieren? Also man nutzt natürlich so ein bisschen jetzt den PR-Hype
natürlich,
aus, ne?
Klar.
Dass die WM dann passiert, ne? Gut, wie gesagt, ich bin kein Fan. Ich finde dieses Geld, was man da den Spielern überantwortet für diesen merkwürdigen Sport, hätte man noch anders nutzen können. Aber es ist letzten Endes ja privatwirtschaftliches Projekt, ne? Wenn der Büttner das Geld da investieren will und dann ist okay, dann sollen die Spieler das nehmen. Und in 5 Jahren interessiert es keinen mehr. Meine Meinung.
Ja, ich sehe es nicht ganz so. Also ich finde es zumindest interessant mal als Abwechslung. Es kommt natürlich an das klassische Schach nicht heran. Weil du, wie du es auch schon mal gesagt hast, die Ästhetik ist eine andere. Dass die Stellung, die im Schach gespielt wird, im klassischen Schach, ist natürlich ausbalanciert und die Stellungen im Chess 960 sind natürlich teilweise nicht balanciert. Ich finde es als Abwechslung ganz nett. Chess 960 existiert ja nicht erst seit gestern und nicht erst seit diesem Projekt. Schon seit gut 25 Jahren jetzt, ne, kann man sagen, wurde versucht, mit verschiedenen Initiativen Chess 960 zu promoten. Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen Fischer Random Chess, andere sagen Schach 960, dann gibt es wahrscheinlich auch einen anderen Begriff. Also ich will jetzt nicht um den Begriff streiten, mir ist es völlig egal, wie das genannt wird. Allein schon daran sieht man halt, dass es ist kein gefestigtes Gebilde, es gibt nicht diesen einen Begriff dafür. Und jetzt haben die das halt umgelabelt in Freestyle Chess, was ich in dem Fall eigentlich gut finde, so als PR-Idee. Als Abwechslung finde ich es gut. Und in den letzten 25 Jahren ist eigentlich auch klar geworden, dass das Interesse an dieser Abweichung, an dieser Alternative vom klassischen Schach, dass das Interesse nicht so groß ist. Es ist immer dann da, wenn natürlich große Veranstaltungen sind, dann gucken die Leute das ein bisschen mehr zu als sonst. Aber es wird auch weniger gespielt, das weiß man ja. Online, die Seiten wissen das. Leadchess und Chess.com wissen natürlich an den Nutzerzahlen, dass das weniger gespielt wird. Und man kann ja auch sich selbst mal fragen, ihr könnt euch fragen jetzt, wann habt ihr mal Chess 960 gespielt auf einer Plattform? Und im Vergleich zu normalen Schach. Und meint ihr, das würde sich dann ändern mit der Zeit? Oder ich finde auch immer geil, wenn Leute kommentieren, ja, das ist die Zukunft des Schachs oder das ist viel, viel cooler, weil man keine Eröffnungstheorie pauken muss. Ja, diese Argumente höre ich ja seit 25 Jahren. Aber fragt euch doch mal bitte im gleichen Moment, spielt ihr deswegen Chess 960? Oder erwartet ihr von anderen, dass ihr Chess 960 gespielt wird? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Man spielt nicht mehr deswegen. Ne? Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass das eine Massenbewegung wird. Im Gegenteil. Aber ich will das jetzt nicht zu sehr kritisieren, wie so sehr kritisieren wie du. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Abwechslung. Weil wir haben natürlich extrem, also wir haben ja klassische Schach, wir haben die klassischen Turniere, wir haben dann Online-Events ohne Ende, wir haben Rapid, wir haben Blitzen und jetzt haben wir halt noch Freestyle-Chess noch. Dann haben wir halt noch eine schöne Alternative als Abwechslung zwischendurch mal. Die Top-Leute, das ist ja auch ein Freestyle-Chess-Club, ne? Da sind ja die Top-Leute drin, die werden schön betüdelt, ihnen wird der rote Teppich ausgerollt. Ne? Du hast natürlich schon gesagt, denen wird das Geld hinterhergeschmissen, deine Worte oder ungefähr so, ne? Ich sag's nicht. Ich zitiere dich nur.
Es ist ja nice, die müssen noch nicht mehr sich vorbereiten.
Ja, die kommen einfach an einem schönen Ort, Singapur, ne? Carlsen kommt schön mit seiner Freundin, geht da am Hafen entlang spazieren an so einem tollen Schiff, ne? Und dann spielt er ein bisschen Freestyle-Chess gegen Caruana.
Dann,
halt, ne?
Dann macht der Caruana eine Ungenauigkeit, nach 6 Zügen ist die Partie vorbei oder so, ne? Praktisch.
Hast du schon nachgespielt? Sieht das aus.
Nee, ich hab Tweet gesehen, ne, wo irgendwie nach ein paar Zügen irgendwie schon wieder mal irgendwas in der Uhr war, ne, weil es ja keiner richtig versteht. Ja, noch nicht mal Caruana und Carlsen kapieren diese Stellung, ne. Was auch das Schlüsselproblem ist in der Art und Weise, dass man denkt, das könnte man Leuten vermitteln, ne, im Internet, im Fernsehen, sonst wo. Weil die Stellungen sind so irre, die haben überhaupt keine, die Leute finden keinen Ankerpunkt, wenn die diese Positionen sehen, weil die nichts damit zu tun haben, mit dem, was die selber spielen. Ne? Jeder, der sonst zuguckt, ne, der hat dann vielleicht schon mal eine italienische Öffnung gesehen, der hat schon mal gesehen, so und so, dann wird er angegriffen. Irgendwelche Dinge, die man schon mal gesehen hat, selbst als ganz schwacher Spieler oder Spielerin hast du eine gewisse Idee und dann sehen die so eine Partie, die völlig wüst ist, wo man als, sag mal, so Profi, ne, schon so, was? Ne? Und dann ist auch ganz schwierig, das zu kommentieren, weil du kannst einfach auch ganz wenig sagen. Du kannst nicht sagen, Moment mal, ne, das haben die schon mal gespielt oder ne, das hat ein Vorbild oder ne, wie auch immer. Ne, das ist so, wie, da wird immer aus dem Nichts heraus, wird hier ein Kunstwerk erschaffen, ne, was keinerlei Ankerpunkte hat. Und das ist, glaube ich, ganz schwer zu vermitteln. Das sehe ich wirklich als Schwierigkeit. Ne?
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, klar.
Also das widerspricht so. Und ich habe das persönliche Problem, dass ich es unästhetisch finde. Aber das ist halt so, vielleicht auch einfach eine Geschmacksfrage. Ne? Ich mag auch in meinem persönlichen Schach, ich mag immer gerne, ne, wenn ich so zentralisierte Figuren habe und jeder spielt mit und so. Ich mag auch keine Öffnung, wo ich Figuren an den Rand stellen muss. Das ist eine Geschmacksfrage. Und ich habe ganz oft leider, wenn ich diese Partien angucke oder angucken muss, ne, ich vermeide es ja jetzt mittlerweile, dann denke ich mir, ey, wieso steht die Dame da auf A1 und braucht irgendwie 6 Züge, bis sie irgendwie mein Feld kontrolliert oder so, ne? Okay, ist Wesen dieser Sache, aber ich finde es einfach nicht schön. Aber okay, ich glaube, wir schweifen nicht stark ab
vom Ursprungsthema. Das passt schon einmal. Ne,
also,
ich meine, dass wir darüber reden, liegt allein einzig und allein daran, dass natürlich jetzt direkt vor der WM in Singapur dieses Match stattfindet, als PR-Veranstaltung für Freestyle Chess. Wir können zusammenfassen, für dich, dir macht es keinen Spaß, du lehnst es ab, ne? Kann man so sagen?
Ja.
Für mich ist es eine schöne Abwechslung. Ich habe damit kein Problem, also das Problem sowieso nicht. Aber nee. Ich finde es eine schöne Abwechslung zwischendurch mal. Und ich versuche mich natürlich auch so ein bisschen da hinein zu versetzen und die Partien zu verfolgen. Ich werde jetzt auch die Partien von Magnus gegen Caruana analysieren. Also ihr merkt, die Aufnahme dieses Podcasts ist natürlich 2-3 Tage bevor er erschienen ist. Ich werde die Partie jetzt analysieren und auch auf meinem Kanal natürlich veröffentlichen. Aber es liegt natürlich auch an den Namen Karsen Caruana. Wenn da irgendwelche 2x-beliebige Großmeister da spielen würden, würde auch keine Sau interessieren. Und letztendlich, für mich ist es PR, eine Show, aber auch eine schöne Abwechslung zum klassischen Schach. Nicht mehr und nicht weniger. Ne?
Mhm. Fertig. Also ich muss sagen, ich habe das, es gab ja das Weißenhaus-Turnier im Februar, war das, ne?
Glaube, ja, das kommt ja wieder, das wird ja wieder.
Ne, das gibt's ja wieder. Was ich geguckt habe und was ich okay fand, weil da war es für mich wirklich noch Entertainment, das war die Rapid-Komponente. Das war so leichte Kost. Man kann mal so gucken, okay, die Stellungen sind irgendwie wild, alles gut, ne? Aber ich hatte große Schwierigkeiten, irgendwie aufmerksam zu bleiben bei den klassischen Partien. Also du hattest manchmal Stellungen, die waren so durcheinander, wo ich gedacht habe, das gucke ich mir jetzt nicht 2 Stunden lang an. Also wirklich nicht. Ne? Also wenn das so ein bisschen flotter war und war Entertainment, ne, okay. Ne, ich habe wirklich da gesessen und habe mir gedacht, jetzt hast du diese tollen Spieler da sitzen, lass die doch mal vernünftige Partie spielen. Ne? Aber okay, komm. Also ja. So.
Okay. Alles klar. Also, hinterlass gerne, Leute, Kommentar. Also erstmal, was glaubt ihr, wird die WM ausgehen? Gukesh gegen Ding. Was erwartet ihr von der WM? Und dann auch noch gerne auch nochmal einen Kommentar zu Freestyle Chess. Was ihr von Freestyle Chess haltet? Chess 960, Fischer Random Chess, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also wir machen hier keinen Namensstreit. Es ist mir auch komplett egal, wie das genannt wird, das Ding. Gerne Kommentare zu diesen beiden Sachen. Wir melden uns wieder, Christoph. Wann? Nach der WM?
13, ja, das ist sinnvoll, ne? Genau. Ja,
vorher nicht.
Ne, also, ne, gut, wir wissen ja nicht genau, wie lange sie dauert, ne? Nach unserem Szenario kann's ja auch K.O. in der 8. Runde gehen. Ne? Ja,
stimmt auch wieder.
Das glaube ich jetzt aber auch nicht. Also so drastisch wird das nicht.
Lassen wir auf.
So, also, ne, bis dann, mach's gut.
Macht's gut.